Ich werde alle ganz herzlich zum Hittego Kirchenmagazin begrüßen. Das heutige Kirchenmagazin ist das letzte in der gewohnten Form. Wir kehren dann nachher noch näher dazu. Sommerzeit. Eine Stunde weniger Schlaf. So habe ich heute Morgen schon früh ein Mandjekehr klagen. Gott schenkt uns doch so viele Stunden in unserem Leben. Man kann sie ja kaum zählen. Und doch haben wir so häufig mal keine Zeit. Zu wenig Freizeit. Wenn wir die Arbeitslosen oder auch Kranken fragen, sie haben Zeit. Sie haben häufig Zeit. Ja, sogar zu viel Zeit. So wollen wir jetzt heute die Zeit probieren auszunutzen. Die Zeit, die wir vom Herrgott einfach so bekommen. Einmal auf die Tür schauen. Nicht nur mal so ganz schnell, dass man nachher nicht einmal mehr weiss, wie spät es eigentlich ist. Ganz bewusst. Wie lang kann eigentlich eine Minute gehen? Der Zeiger einmal ganz umgehen. Es ist unterschiedlich. Ganz nach Situation. Wir wollen heute im Verlauf am Tag einmal eine einzige Minute probieren, still zu werden. Eine Minute, was ist denn schon das? Von denen haben wir heute schon so häufig bekommen und bekommen wir auch noch. Wir wollen still werden, Gott danken, bei Gott aufdanken für die restlichen Minuten vom Tag. Wir kehren jetzt im ersten Teil eine Sonntagsmeditation, die kirchliche Informationen von unserer Umgebung, nachher das kirchliche Sonntagsinterview, anschliessend Nachrichten aus aller Welt und zwischendurch ein bisschen Musik. Die Sonntagsmeditation kehren wir jetzt von der Schwester Birmin Schwitter und von der Schwester Marie-Irene Kloss vom Kloster St. Ursula. Das Thema: Sonntagsevangelium vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist uns doch alles schon bekannt. Aber immer wieder kann er neu entdeckt werden. Und so wünsche ich ihm jetzt gut Ohr. Marie-Irene Kloss vom Kloster St. Ursula herzlich danke und Ihnen einen friedvollen Sonntag wünsche. erklärt jetzt ein paar kirchliche Informationen von unserer Umgebung. Der Radio Rotto ist jetzt eine Wohnung der kirchlichen Sendungen. Ab dem 1. April 1995 kommt die kirchliche Verkündigungssendung immer am Sonntag am Morgen vom 8:30 bis am 9. Und euch ab dem 1. April 1995 kirchliche Nachrichtensendung Kirche aktuell kommt jetzt immer am Samstag am Abend. Vom 5. ab 7. bis am 7:30. In dieser Sendung hören wir ein Interview aus dem kirchlichen Bereich, Musik und aktuelle Nachrichten. Diese beiden Sendungen ersetzen das bisherige Kirchenmagazin. Ab dem 3. Mai 1995 wird euch Zintholz vom Montag bis am Freitag am 6:40, also in 20 vor 7, gesendet. Im 5 ab 9 gibt es dann wieder eine Wiederholung. Für alle die, die die genauen Zeiten noch einmal wiederholt haben, können Sie das im Walliser Botho unter unserer Kirche nachlesen. Der Ichertag 1995 von dem Oberwalliser Kirchenchor. Am Sonntag, der 12. April 1995, vor dem 9:30 im Haus St. Jodern der Ichertag vom Oberwalliser Cäcilio-Verband an. Dieser Ichertag wird vom Dekan von der OCV, Präses Eduard Imhoff, geleitet. Das Thema ist 150 Psalmen. Meine eine Lebensmelodie. Am Vormittag findet der erste Vortrag, nach dem Mittagessen der zweite Vortrag statt. Am 3:15 wird dann ein Eucharistiefeier sein. Alle Sängerinnen und Sänger, mindestens aber eine Delegation von jedem Chor, sind dazu herzlich eingeladen. Anmeldungen sind bis zum 31. März im Jodroheim anzumelden. Es gibt euch ein gemeinsames Mittagessen. Ein Weg zur Auferstehung 95. Für den 5. von euch sind Gedanken an Ostern nur noch Erinnerungen an Kindheit. Freude am Osterhase, am Eiersuchen, ein Miteinandersein und euer feines Essen. Aber sonst haben wir eigentlich von Ostern nicht mehr so viel in Erinnerung. Oder was ist denn eigentlich Ostern für mich? Umso mehr Freude habe ich jetzt eben mitzuteilen, dass Ostern euch anders kann erlebt werden. In der Zeit vom 13. bis am 16. April 1995 gibt es dann eine Möglichkeit, diese besinnliche Zeit in Stille, im Gebet und auch in der Gemeinschaft zu leben. Ich bin jetzt der Präsident der Theologischen Kommission vom Fastopfer, der Pater Josef Bruhin von Zürich.
Pater Dr. Josef Bruhin, wir haben hier auf Radio Rotte vor 14 Tagen mal gehört, wenn ihr im Joderheim einen Kurs gegeben habt, und zwar der Pastoral-Theologische Kurs 1995 für die Geistlichkeit und die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Oberwallis. Ihr seid aber gleichzeitig auch noch Präsident von der Theologischen Kommission vom Fastopfer. Und weil es jetzt gerade so Fastenzeit ist, kann ich eben gerade hier mal ins Studio bitten und ich danke eben, dass ihr gekommen seid. Vielleicht zuerst einmal Theologische Kommission, das ist ja so für die Leute ein bisschen ein schwieriger Begriff. Was ist das eigentlich?
Man muss sich vorstellen, dass Fastenopfer vier Kommissionen haben, die die Hauptarbeit nicht leistet, sondern begleitet eigentlich. Da gibt es die Theologische Kommission, dann gibt es die Kommission, die für die Entwicklungsprojekte und Entwicklungsfragen zuständig sind, dann gibt es die Kommission, die sich annimmt der Evangelisierung in der dritten Welt, all die Projekte, die man dort hat, und dann gibt es noch ein Inlandkommission, die also die Projekte, die das Fastenopfer im Inland unterstützen, Und ich klammere gesagt, weil es das überall braucht. Es gibt auch eine Verwaltungskommission, die sich um Buchhaltung und solche Sachen annimmt. Jetzt die Theologische Kommission hat vor allem die Aufgabe, Bildungsarbeit, die das Fastenopfer in der Schweiz macht, zu planen, auch auszuschaffen thematisch und dann das Sekretariat, wo dann das alles ausführt, auch zu begleiten. Das Fastenopfer, die Fastenzeit, hat es ja mit Buß und mit Umkehr zu tun. Und das heisst eben nicht nur, dass wir ein Opfer in Geld bringen für die dritte Welt oder für Anliegen von der Kirche auch in unserem Land, sondern dass es auch darum geht, im Sinn von der ganzheitlichen Umkehr, dass wir uns alle bemühen, mehr dem Evangelium gerecht zu sein, mehr Christus näher zu kommen. Und das heisst dann eben, dass man sich auch tut mit den Fragen, die wir Christen in unserem Land herausgefordert sind, zum Beispiel bei sozialen Problemen, in den Ausländerfragen oder auch in der Umweltfrage, die jetzt das Jahr im Vordergrund steht, dass wir uns auch Gedanken machen für unser Land und die Schweiz, respektive für uns Christen in der Schweiz und nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinschaft, als Kirche. Was müssen wir als nächsten Schritt auf unserem Weg tun?
Ich wollte vielleicht nochmal auf die Zusammensetzung von der Theologischen Kommission kommen. Wer würde da alles mitmachen? Sind ihr da nur 2, 3 oder wie gross ist die?
Ja, die Theologische Kommission wird vom obersten Gremium, vom Fastenopfer, vom Stiftungsrat, wo aus der Hälfte Bischof und aus der anderen Hälfte aus Laien besteht, gewählt und bestimmt. Und da ist einmal der Proporz von der Landesteil zu wahren. Es sind in dieser Kommission, die hat 16 Mitglieder, sind also 4 aus der Welschen Schweiz, 2 aus der italienischsprachigen und einen aus Graubünden, wo die romanische Schweiz vertreten. Das sind, in der Mehrzahl sind das Theologen, aber dann auch Vertreter von den einzelnen Verbänden, von aus dem Weltschweiz, von der Action Catholique des Chrétiens de la Romandie und so weiter. Ist gemischt zusammengesetzt, sodass Bischöfe können hoffen, die machen die rechte Arbeit.
Und die Theologie, die ihr jetzt da in der Kommission die erarbeitet miteinander, die findet, also wenn ich richtig informiert bin, die mir das bitte dann sagen, in diesen verschiedenen Unterlagen ihren Niederschlag, was wir jedes Jahr zum Fastenopfer bekommen. Das heisst, im Fastenkalender und so, ist das richtig?
Bevor ich vielleicht darauf antworte, nur eine Zusatzbemerkung. Das Fastenopfer schafft ja schon seit langer Zeit mit der evangelischen Partnerorganisation, also mit Brot für alle zusammen. Und die Theologische Kommission, die takt zum grossen Teil zusammen mit der reformierten Kommission und bildet quasi eine Kommission. Sie ist schon für sich selbstständig verantwortlich, aber de facto schafft man zusammen. Und wir halten das für einen sehr grossen Vorteil, den wir trotz einiger Probleme, vielleicht können wir von denen noch reden, die damit verbunden sind, auftauchen, möchten unbedingt aufrechterhalten. Erstens einmal im Sinn von der ökumenischen Bewegung. Da macht man praktische Arbeit, man engagiert sich zusammen und kommt so auch näher. Und zweitens tut das auch der Glaubwürdigkeit von der Kirche nur förderlich sein, wenn die Christen endlich miteinander reden und da eins und das gleiche Wort haben. Dazu ist auch zu sagen, dass Christkatholiken da mitmachen. Ein kleines Problem ist, wenn man noch mehr Gemeinschaften dazunehmen würde, weil es erstens die Arbeit kompliziert und zweitens dann eine Frage ist von dem Gleichgewicht, das sie spielen. Aber jetzt, um auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen. Die Theologische Kommission ist verantwortlich für die 3 Papiere, die mal rauskommen. Das ist das Grundlagenpapier, wo die Thematik thematisch so aufgelistet und dargelegt wird. Dann für die katechetischen Unterlagen und für die liturgischen Unterlagen. Wobei für Katechetik und Liturgie es wieder eigene Unterkommissionen gibt, weil Kommissionen in den wenigen Sitzungen, die man so machen kann, gesamtschweizerisch, das gar nicht könnte leisten. Und auch die berühmte die Agenda, oder, steht auch unter der Schirmherrschaft der Theologischen Kommission.
Man hat schon darüber diskutiert, ja, soll das Fastopfer nicht einfach nur ein bisschen Geld sammeln und sich da gar nicht so einen riesen Aufwand leisten für Bildung. Mit anderen Worten, wie seht ihr den Bildungsauftrag vom Fastopfer?
Eben, ich habe vorhin schon gesagt, es geht auch darum, dass Christen in der Schweiz zu einer ganzheitlichen Umkehr und Buße können. Und dazu braucht es auch Anstrengung im Denken. Es braucht auch Anregung, was man, wie man sich praktischer vielleicht ein bisschen auf den Weg von der Buße tun kann und Umkehr. Und da gibt es ja jedes Jahr das Fastenopfer viele, viele Hinweise. Und manchmal macht man ja im Fastenopfer den Vorwurf, es dürfe sich in die Politik einmischen, oder es mache nur noch linke Gesellschaftskritik und so weiter. Vielleicht ist dazu etwas zu sagen. Gerade das Thema, das wir dieses Jahr haben, Gott behüten, Mensch bewahren, ist ein Thema, das zuerst mit unserem Glauben zu tun hat. Wir müssen wieder ganz neu lernen, von unserem Glauben her die Schöpfung richtig zu sehen, ein richtiges Weltbild zu haben, damit wir verantwortlich mit der Schöpfung umgehen. Also es gibt Glaubensarbeit zu leisten, sehr viel Glaubensarbeit. Und das ist die genuine Aufgabe, die die Kirche zu leisten hat. Aber dann hat die Kirche auch ein prophetisches Wort zu sagen gegenüber der Gesellschaft, so wie sie besteht. Und sie hat aus Recht und die Aufgabe, den Finger auf wunde Punkte zu legen. Das Fastenopfer will nicht, das habe ich jetzt schon in diesen 8 Monaten deutlich gelernt und ich habe auch den Eindruck, das hat man nie wollen. Man will niemanden verletzen, man will niemanden in Ecke stellen, man will nicht Gegnerschaft heraufbeschwören, aber wenn man eben den Finger auf einen wunden Punkt legt, dann tut man vielleicht ein bisschen provozieren. Und das soll es durchaus sein, dann vielleicht merken erst dann einige, dass da etwas zu machen wäre, dass es nicht ganz so stimmt und dass es vielleicht ein bisschen verfehlt ist, sich Christ zu nennen, wenn man diese oder jene Haltung gleichzeitig einnimmt.
Ich habe hier ein gäbiges Stück aus der Renaissance. Die Bründlein, die da fließen,
ja,
das liegt ungefähr in Richtung Absicht, Fastopfer, etwas sammeln und wir hoffen, dass die Bründlein da werden fließen.
Sehr gut.
Herr Dr. Bruin, ihr habt gerade mal gesagt, dass das Fastenopfer doch eine anregende Kampagne jedes Jahr feiert. Eine Kampagne, wie man so will, sagen, die euch zum Denken anregt, die zeigt, dass nicht alles zusammen gerade so rosig in der Welt ist und dass man darüber so nachdenken soll. Und obwohl ihr euch da alle erdenkliche Mühe gebt, müssen wir doch feststellen, dass in den letzten Jahren das Sammelergebnis vom Fastopfer ordentlich zurückgegangen ist, nämlich von 1992 hat es noch 27 Millionen gehabt und jetzt 1994 nur noch 23,8 Millionen. Wie sehen Sie die Gründe für den Rückgang?
Ich würde als erstes einmal sagen, das Fastenopfer muss sehr zurückhaltend sein, wenn es wie andere Hilfswerke einfach Marketing machen will. Oder alles dafür einsetzen, dass möglichst Sammelergebnis hoch ist. Das würde den Auftrag, den das Fastenopfer hat, würde das verfehlen. Es geht wirklich darum, Umkehr und Buße der ganzen Kirche zu leben und zu verwirklichen. Selbstverständlich, denn auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass das nötige Geld zusammenkommt. Das ist ganz klar. Und darauf muss man auch Rücksicht nehmen. Jetzt, wie schon gesagt, nicht verletzen, niemanden in Ecke stellen, nicht provozieren. Und dann gibt es natürlich Themata, die sehr umstritten sind. Also wie das letztjährige Thema zum Beispiel Frauen gestalten die Welt. Ich persönlich habe das Thema durchaus für richtig gefunden, auch wenn es da und dort also provoziert hat. Und man muss ja sagen, es war zum Teil nicht das Thema gewesen, sondern weil die ein oder andere Autorin mitgeschafft hat. Und dort würde ich sagen, ist man halt ein bisschen heikel und diffizil und liest schon gar nicht, was die Person geschrieben hat, sondern urteilt schon zum Vornherein einfach aufgrund vom Namen, wo die Person hat und sagt, das kommt aus der ganz linken Ecke. Und das schaue ich nicht für richtig an. Dass wir heute mühen, die Stellung der Frau verbessern in der Gesellschaft und in der Kirche, halte ich für absolut unbestritten. Und schon an der Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel 1989 hat man gesagt, wenn es nicht gelingt in der ganzen Welt, dass die Frau die gleiche Stellung überkommt wie der Mann, dann wird es uns nicht gelingen, die ökologische Katastrophe auf der Welt abzuwenden oder überhaupt je können Frieden zu schaffen. Ein deutliches Beispiel ist ja hier Ex-Jugoslawien. Fragen wir einmal dort die Frauen, was sie alles dazu sagen würden. Und darum dann vorschnell hier Kritik anzubringen, ist ein bisschen einfach. Ist ein bisschen einfach, würde ich sagen. Aber mit dem muss man leben. Jesus hat auch nicht seine Gegner und Pharisäer sofort können bekehren. Braucht es vielleicht ein bisschen einen längeren Weg und da muss Fastenopfer Geduld haben. Ich will nicht sagen, das Fastenopfer macht nie Fehler, oder? Alle machen Fehler, das ist ganz klar. Aber deswegen schon Strafaktionen gegen das Fastenopfer starten, finde ich von mir aus gesehen ein bisschen weit gegangen.
Der Rückgang kann man sich vielleicht auch so erklären, dass in gewissen Orten die Religiosität abnimmt, dass vielleicht weniger Leute in die Kirche gehen und da mitmachen.
Das spielt ganz sicher eine Rolle. Also die Affäre Haas in Chur, die hat die Kirche, und nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die reformierte Kirche, in einem breiten Mass geschaut. Und das wirkt sich auch aufs Fastenopfer aus. Genauso, wenn ich das sagen darf, als Redakteur von der Orientierung, auch auf unser Blatt. Es gibt Leute, die das nicht mehr wollen, weil sie sagen, ich will mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, solange sie so ist.
Ihr habt jetzt so schon einmal zwei geredet, dass irgendwie jetzt Fastopfer eine linke Tendenz untergeschoben überkommt, oder? Dass man sagt, das ist sehr stark links. Man hat zum Beispiel gesagt, dass ihr sozialistische Initiativen gegen Militärausgaben oder ich weiß für Militärausgaben unterstützt. Und dann, dass ihr zum Beispiel euch sehr linke Autoren zulegt, wie die Reinhild Treitler da und so fort. Und nachher, dass ihr zu wenig religiöser Tiefgang in diesen Unterlagen sind. Das ist ein ganzes Päckchen, das man eben immer vorwirft. Wie seht ihr das?
Ja, das ist ein bisschen Munition, oder, wo da hoch geht. Ich weiss nicht, warum es so ist. Das ist ja auch in der Politik vielfach so, dass manche Reform, die kommt von links, oder? Und damit ist es noch gar nicht etwas Schlechtes. Ich würde mir wünschen, dass auch mehr Reformschritte von rechts kommen. Wenn man jetzt rechts mit konservativ tut, bezeichnen, nicht im Sinn von strukturkonservativ, dass man unbedingt festhaltet an all dem, was wir bisher haben, sondern im Sinn von wertkonservativ, dass die guten und positiven Werte, die wir haben in unserer Gesellschaft, dass man für die Reformen einleitet und etwas Neues macht, damit sie nicht untergehen, zum Beispiel im ganzen Kulturbetrieb, wo immer mehr der Markt von den USA, die geballte Macht von den Informationsmedien von den USA, eine Rolle spielt. Und jetzt zum Militär. Bekanntlich gibt es hier zwei Initiativen. Es gibt Initiativen für ein totales Verbot von der Waffenausfuhr und es gibt die Initiative zur Halbierung von der Militärausgaben. Zunächst ist einmal zu sagen, dass der Text, der rausgekommen ist, von den Hilfswerken, sich nur allgemein damit befasst, was zu Militärausgaben zu sagen ist und zu den anderen Faktoren der Gesellschaft eben eine Rolle spielt, Bildung, Soziales und so weiter. Es wird die Initiative nicht direkt unterstützt, aber es liegt natürlich nahe, dass man das sagt. Aber da sind die Hilfswerke in einem Dilemma rein. Sie müssen wirklich etwas sagen, dass es ein Skandal ist, wenn in einem Entwicklungsland ein Herrscher ein Drittel oder sogar die Hälfte von seinem Staatsbudget für Waffen ausgibt. Das ist ein Skandal und das muss deutlich gesagt werden. Und darum bin ich jetzt von mir aus, und ich glaube, das ist ein Stück weit ein bisschen die Meinung von der Justitia und Pax, wo ich mitmache, die Halbierung der Militärausgaben, das ist nicht unbedingt die Sache der Kirchen, jetzt das direkt zu unterstützen, weil das ist ein politisches Vorgehen, das einen ganz bestimmten Weg vorgibt. Hingegen beim Waffenausfuhrverbot, da bin ich der Meinung, doch ist es möglich, ich weiß nicht, was denn Bischofskonferenz macht, aber von mir her, dass man sagt, da können wir einmal ein Zeichen setzen, wir als Schweizer. Im Export spielt das rein finanziell gesehen nicht so eine grosse Rolle. Der Kanton Nidwalden mag hier eine Ausnahme sein, aber ich habe mit einem interimistischen Verwaltungsratsdirektor von der Oerlikon-Bürle geredet und der hat gesagt, Herr Pater, da müssen Sie keine Angst haben, dieses Geschäft ist sowieso schon vorbei. Dass wir hier ein kleines Zeichen setzen und auf die, weiss ich was, 0,3 oder 0,5%, wo das auch unserem ganzen Exportvolumen ausmacht, dass wir auf das verzichten zugunsten von mehr Frieden. Und der Bundesrat ist ja da in letzter Zeit gut vorangegangen. Er hat zum Beispiel ein Verbot ausgesprochen gegen Export von Landminen, von dieser gefährlichen Waffe, die von Millionen von Menschen auf der Welt verstümmeln. Und so gibt es noch weitere Möglichkeiten.
Ihr seht also aus menschlichen, allgemein menschlichen Gesichtspunkten, also derige Vorlagen unterstützen, rein allgemein, vielleicht auch noch theologische Gründe, habt ihr dafür?
Das würde ich sagen, ja. Wenn Bergpredigt ein Aufruf ist zur Gewaltlosigkeit, dann kann das nicht einfach nur ein Ideal sein, wo man meinetwegen an die Wand schreibt, aber in der Praxis dem überhaupt nie nachfolgt. Sonst sind wir keine Christen mehr. Das muss dort, wo es uns möglich ist, in der Welt auch seine Wirkung haben. Und ich würde gerade finden, da können wir mal im Sinn von dieser prophetischen Aussage von der Bergpredigt auch etwas sagen.
Aber die linken Autoren, da wie die Frau Treitler, wie ist das? Wie seht ihr das?
Ich würde, also erstens muss ich sagen, Frau Treitler ist eine sehr gescheite und eine gute Christin. Und man mag sich zu ihrer Stelle, wie man will. Man muss gar nicht alles annehmen, gar nicht alles akzeptieren, selbstverständlich. Aber ich würde erwarten, dass man, oder hätte erwartet, dass man das letztjährige Meditationsbüchli, das ja rausgegeben wird vom Fastenopfer, dass man sich das inhaltlich angeschaut hat. Das sind sehr schöne Meditationen und nicht einfach das von vornherein abgelehnt hat. Wenn ich, darf ich noch ein Beispiel bringen. Es hat mir einmal ein Bischof, ein Weihbischof gesagt, wenn die Agenda ins Pfarrhaus kommt, dann tut sie den Pfarrer durchblättern. Und wenn er nur eine halbe Seite findet, wo etwas nicht ganz in Ordnung ist, dann können Sie sicher sein, Herr Pater, wandert alles auf den Papierhaufen. Und da frage ich mich dann schon, muss man jetzt auch das Fastenopfer fragen, was es eigentlich macht? Oder müsste man nicht auch ein bisschen fragen, was denn der Herr Pfarrer dort und dort macht?
Habt ihr schon das Thema vom nächsten Jahr?
Das ist schon festgelegt gewesen, in groben Zügen, bevor ich ins Amt gekommen bin. Das Thema ist grosso modo das, ich unter andere oder eigene Identität unter Fremde oder meine Würde und Würde von meinem Mitmensch. Beide gesehen als Geschöpf Gottes, wo von Gott geliebt werden.
Pater Josef Bruhin, merci vielmal für die Einblick in die theologische Kommission, war vielleicht für eine Haufen Hörerinnen und Hörer im Oberwallis doch relativ unbekannt war. Ich will dir ganz herzlich danken für eure Stellungnahme zu gewissen heissen Problemen, die man sich heute im Zusammenhang mit dem Fastopfer und so weiter stellen.
Ich danke auch im Radio Rotten, dass ich das dürfen sagen. Vielleicht hat das die ein oder andere Klärung können bringen.
Merci, merci. Ich will euch hoffen, dass ihr mit diesen ganzen heiklen Fragen, die da an euch herankommen und in den nächsten Jahren gut fertig kommen, wünsche euch alles Gute und viel Glück.
Dankeschön.
Zum Schluss darf ich nochmal eine kleine Musik machen. Es ist ein Ricercar a due voci. Das heisst, zu zwei Stimmen, was jetzt wir hier heute gewesen sind.
Wir hören jetzt noch ein paar kirchliche Informationen von der weiteren Welt. Meditation im Bundeshaus. Ja, ihr hört wirklich recht. Religion belebt Kirche und Gesellschaft. Der Weihbischof Pierre Bürcher hat an der Mittwochmorgen-Meditation im Bundeshaus darüber geredet. Wird die Religion im Geist Gottes gelebt, verwandelt sich der Mensch. Sie belebt die Kirche wieder, die sich auf sich selber bezieht und versucht ist, den Mut zu verlieren und nicht mehr auf Menschen zugehen. Der Weihbischof aus Lausanne hat seine Meditationen den Titel gesetzt «Was nützt der Religion?». Sie dient dazu, glücklich zu sein. Ist das nicht der Fall, so dient sie zu nichts, zitiert eine junge Frau. Er weist auf die Gegensätze hin, die in jedem Land bestehen können und fordert die Parlamentarier auf, den anderen entgegenzugehen und sie anzunehmen. zur Fastenzeit. Frankreich, Spitzenrestaurant bieten fleischlose Fastenmenü an. Paris, Spitzenrestaurant haben in ganz Frankreich nach dem Bericht von der Pariser Tageszeitung Le Monde fleischlose Menü zur Fastenzeit anzubieten. So stehen immer mehrfach ausgezeichnete Restaurant täglich 5 verschiedene Fleischgerichte auf der Speisekarte. Ein Gastronomiekritiker, so sei der das fastenzeitliche Verzicht auch nicht mehr so schwer, meinte er. Früher, so erinnert sich Le Monde, sei die Fastenzeit viel strenger gehalten worden als heute. 1522 haben wir einen Sünder abgeschlagen, weil er Bohnen und Speck gegessen hat. Und der sogenannte Butterturm von der Kathedrale von Rouen verdanke der Schiene Entstehung und seinem Namen der Spendeaufkommen, wo durch den Verzicht von Butter und Eier während der Fastenzeit erzielt werden. Erstmals an der Muba präsent. Basel. Erstmals sind das katholische Hilfswerk Fastenopfer und die evangelische Partnerorganisation Brot für alle an der Mustermesse in Basel präsent. Gemeinsam informierend und werbend sie für die diesjährige Fastenkampagne unter dem Motto Gott behüte, Mensch bewahre. Der Stand befindet sich in der Halle 311 im Rosenthal-Gebäude an der Basler Mustermesse. Die beiden Hilfswerke führen dann auch ein Reisbeiz durch, wo Reisgerichte aus dem fernen Osten probiert werden. Am Stand gibt es dann auch noch eine Reiszeitung, wo dann mehrere Informationen über den Reis und über das Volk, das der Reis abpflanzen tut, können nachgelesen werden. Der Papst würdigt die Rolle der Bibel für christliche Einheit. Die Bedeutung der Heiligen Schrift für die christliche Einheit hat der Papst Johannes II. Hervorgehoben. Bei einer Audienz für die Mitglieder des Regionalkomitees von Europa und vom Nahen Osten von der Vereinigten Bibelgesellschaften hat der Papst am Donnerstag, den 16. März, betont, dass vor allem für Europa und für den Nahen Osten die Beteiligung von orthodoxen Christen an der Organisation ein sehr wichtiger und vielversprechender Schritt auf dem Weg von der ökumenischen Zusammenarbeit siege. Er hat es gut geheißen, dass durch die Initiative von der Einheit die Mitglieder von der Kirche und von der christlichen Gemeinschaften das Leben von der Schrift durch das könnte angeregt werden. Von der nächsten Woche wird vom Direktor Richard Lehner vom Jodroheim in Fischbach angezündet. In der kommenden Woche gedeiht Kirche den nachfolgenden Menschen. Luther und Thekla am Sonntag, Heimo und Frowin am Montag, Angelika und Ingbert am Dienstag, Helmut und Rudolf am Mittwoch, Amadeus, Roswitha und Timut am Donnerstag, Goswin und Cornelia am Freitag, Iren, Hugo und Cesarius am Samstag. Ich werde jetzt euch, der Astrid Imbodo, danken, sie die heute die Technik bedient. Ich wünsche jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Sonntag und denkt daran, die Zeit ist vom Herrgott. Wir wollen ihm danken und wir wollen sie probieren, gut einzuteilen, dass wir heute euch genug Freizeit haben. Ade miteinander und danke.